Ein Land im Aufblühen. Das Wirtschaftswunder hat in Nordrhein-Westfalen für einen Aufbruch gesorgt, der das im Krieg versehrte und zerstörte Land förmlich verwandelt hat. Zwei der bedeutendsten Fotografen dieser Zeit, Dr. Paul Wolf und Alfred Tritschler, nehmen uns in ihren Fotos mit in ein verzaubertes Land, in eine scheinbar heile Welt. Nordrhein-Westfalen, Aufbruch ins Wirtschaftswunder. So heißt der soeben erschienene Bildband mit bisher unveröffentlichten Fotos von Wolf und Tritschler. Der Historiker und Journalist Helge Mathiesen hat zu dem Buch aufschlussreiche Texte geschrieben, die uns in die Geschichte von NRW mitnehmen. Guten Tag, Helge Mathiesen.
Guten Tag.
Der Bildband beginnt schon weit vor dem Wirtschaftswunder und zeigt in schönen Bildern das Leben bis 1939. Wir sehen ein durchaus romantisches Leben. Menschen im Café, Menschen in der Natur, glücklich bei der Arbeit. Der Krieg hat bereits begonnen, aber davon ist im Rheinland nichts zu sehen.
Das waren die Fotos, die da gemacht wurden. Sie sollten eben ein besonders schönes Leben zeichnen und zeigen. Und es ging gar nicht so sehr darum, dass man eine Realität abbildet, dass man sozialkritisch an diese Themen rangeht, sondern dass man eine schöne Landschaft vor allen Dingen zeigt. Schöne Städte, schöne alte Städte. Das war ein Kernprodukt dieser Agentur Wolf und Tritschler. Deswegen wurden solche Fotos hier gemacht und deswegen ist auf diesen Bildern eben von Politik, von Krieg wenig zu sehen.
Warum wurden denn diese Fotos gemacht oder für wen?
Das war eine Agentur, die sich spezialisiert hatte als Einzweig auf Bildbände, Bildbücher, die in der Zeit sehr populär waren, wo es darum ging, schöne alte Städte zum Beispiel zu zeigen, schöne Landschaften zu zeigen. Man arbeitete auch für die Tourismuswerbung, machte also Fotos in Bad Oeynhausen, in anderen Kurorten, einfach um Fotos zu haben, die man dann eben vermarkten konnte für solche Zwecke.
Dann gibt es einen Sprung ins Jahr 1950. Der Wiederaufbau nach den Verwüstungen und Zerstörungen ist im Rheinland, im Ruhrgebiet und in Westfalen schon wieder erstaunlich viel heile Welt zu sehen. Wie kann das sein?
Es geht natürlich darum, dass diese Fotos, die vor dem Krieg gemacht wurden, diese romantischen Bilder, die schönen Städte, diese Städte waren alle nicht mehr da. Köln war zerstört, Bonn war zerstört, also das Rheinland an vielen Stellen. Der ganze Westen hatte ja im Krieg sehr, sehr schwer gelitten. Das heißt, man konzentrierte sich auf den zweiten Zweig, den diese Agentur hatte, und das war vor allen Dingen die Industrie- und Wirtschaftsfotografie. Und in diesem Feld gab es in Nordrhein-Westfalen eben sehr früh einen Aufschwung, weil eben Nordrhein-Westfalen die Lokomotive dieses Wirtschaftswunders wurde durch die Kohle- und Stahlindustrie, durch viele andere Industrien, die dann da waren. Und auf diesem Feld war die Agentur aktiv und sie zeigte eben, was in diesen Firmen zu sehen war und was diese Firmen gerne zeigen wollten von ihrer Arbeit.
Die Fotos der beiden Fotografen Paul Wolf und Alfred Tritschler, das sind ja keine Schnappschüsse in dem Sinn, sondern die sind, das sieht man den Bildern auch an, auf genaueste inszeniert. Und das hatte auch den Zweck, Nordrhein-Westfalen von seiner schönsten Seite zu zeigen?
Das ist am Ende das Ergebnis. Also das sind ja keine Fotos, die gemacht wurden, weil man Nordrhein-Westfalen zeigen wollte, sondern man fotografierte für Firmen, die damals im Aufschwung waren. Eine Wurstfabrik in Gelsenkirchen, Textilunternehmen im Münsterland, Schraubenfabrikation im Aachener Raum, die Schokoladenfabrik Trumpf. Diese Firmen gaben den Auftrag und wollten diese Bilder haben fürs Firmenarchiv oder für Festschriften oder für Presseanfragen, also für einen konkreten Nutzen. In der Summe ergibt sich dann ein Bild dieses Landes in dieser Zeit.
Da kam es dann auch schon mal vor, dass Frauen bei der Arbeit gezeigt wurden und gesagt wurde, ja, wir setzen aber hier nur die hübschesten Frauen hin. Also man war durchaus auch bereit, in die Wirklichkeit einzugreifen.
Dann. Die Bilder sind perfekt ausgeleuchtet, häufig an Stellen, wo man das Licht gar nicht erwarten würde. Es wurden schon Dinge gezeigt, die eben in dieser Firma Realität waren. Aber man inszeniert es eben so, dass es attraktive Bilder gab am Ende. So wie Sie gerade gesagt haben, dass man eben besonders hübsche Frauen an die Nähmaschinen setzen, wenn eine Näherei gezeigt wurde, oder dass man, wenn die Kantine gezeigt werden sollte, dass man sie eben voll besetzt zeigte oder die Pause unter Tage eben perfekt ausgeleuchtet mit Bier, mit Gespräch, mit Requisiten, die dann dazugelegt wurden, obwohl sie vielleicht gar keine Rolle spielten.
Sie erzählen von dieser Geschichte dieser Bilder, wofür sie gemacht wurden. Sie erzählen in den Texten aber auch die Geschichte Nordrhein-Westfalens. Denn zu Beginn gab es um die Aufteilung Deutschlands in Bundesländer auch heftigen Streit. Was hat denn zur Zusammenlegung von Rheinland, Ruhrgebiet und Westfalen geführt?
Das ist eine Entscheidung der Alliierten, der Briten, der Besatzungsmacht, die damit verhindern wollte, dass die Sowjets, die damals Ambitionen hatten, das Ruhrgebiet wirtschaftlich als Fuß in Westdeutschland unter ihre Kontrolle zu bekommen, um das zu verhindern. Ähnliche Ziele verfolgten die Franzosen, die auch Teile des Rheinlands damals ab trennen wollten, einen Pufferstaat gründen wollten oder die Grenze sogar bis an den Rhein verschieben wollten. Und die Briten wollten all diese Debatten damit beenden. Und Westfalen war eigentlich gar nicht so sehr für diesen Zusammenschluss. Es ist eine politische Diskussion, die damals auch in den deutschen Kreisen geführt wurde, wo die Deutschen aber eigentlich keine Mitsprachemöglichkeit hatten, wo am Ende dann die Entscheidung fiel zu sagen, Westfalen ist die Region, die die Landwirtschaftsprodukte liefert. Die Ruhr ist quasi die Klammer und das Rheinland ist der zweite Teil. Also das heißt, man verbindet Wirtschaft und Landwirtschaft.
Und welche Rolle spielten da die Konfessionen in den einzelnen Landstrichen? Ich kann mir vorstellen, dass die Kirche da auch gern ein Wörtchen mitgeredet hat.
Spielt in der Diskussion, der deutschen Diskussion, eine große Rolle, weil die Westfalen auf dieses Thema katholische Gebiete in Niedersachsen setzen. Also man will Westfalen so ein bisschen erweitern, um ein eigenes Land zu gründen. Und zielt dabei eben vor allen Dingen auf die katholischen Gebiete, die ja in Niedersachsen zum Teil länger historisch auch zu Westfalen. Oldenburger Münsterland ist so ein Stichwort. Der Raum Lingen ist so ein Stichwort. Das spielt eine Rolle. Aber im Endeffekt ist das eine Entscheidung, wo die Konfessionen gar keine große Rolle gespielt haben.
Und dann wurde Düsseldorf für uns Kölner unverständlich zur Landeshauptstadt erklärt. Wie konnte das passieren?
Ja, das ist eine gute Frage, denn darüber wurde gar nicht diskutiert, sondern das wurde so festgelegt. Düsseldorf hatte eine gewisse Tradition als Hauptstadt, Provinzialhauptstadt mit einem Teil der Provinz Rheinland, die ja geteilt worden war. Hier hat der Provinziallandtag getagt, im Ständehaus damals. Hier saß der Provinzialhauptmann. Das sind alles preußische Begriffe, die in den 20er Jahren leicht demokratisch überformt wurden, aber die eigentlich aus der Kaiserzeit stammen. Düsseldorf war der Schreibtisch des Ruhrgebiets, aber Teil des Rheinlandes. Hier liefen die Fäden sehr gut zusammen und Düsseldorf war nicht so stark zerstört wie Köln. Also auch eine ganz pragmatische Entscheidung.
Und diese Kröte musste Köln dann schlucken.
Die hat Köln geschluckt, aber erstaunlich ist ja, wie wenig darüber eigentlich jemals diskutiert worden ist. Das war gesetzt. Also darüber gibt es auch offenkundig bei den Alliierten keine lange Diskussion.
Dann gab es, und auch davon erzählen Sie sehr anschaulich, eine enorme Rivalität zwischen dem NRW-Ministerpräsidenten Karl Arnold und Konrad Adenauer. Also die haben sich überhaupt nicht ausstehen können. Beide sind in der CDU, doch beide hatten eine ganz andere Vorstellung, auf welchen Grundlagen sie die Gesellschaft aufbauen wollten. Was waren das für unterschiedliche Weltanschauungen, kann man ja schon fast sagen.
Das waren sehr unterschiedliche Weltanschauungen, weil Karl Arnold kam aus der christlichen Gewerkschaftsbewegung und hatte eigentlich viele Ideen im Kopf, die man heute bei der Sozialdemokratie oder noch weiter links verorten würde, die aber natürlich Bestandteil und Gründungsbestandteil auch der CDU waren. Diese christliche Gewerkschaftsbewegung spielt eine große Rolle. Er sagt, und das ist ein Kernsatz, der übrig geblieben ist, Nordrhein-Westfalen ist das soziale Gewissen dieser neuen Republik. Konrad Adenauer fand alles, was mit Kommunismus, auch was nur nach danach roch oder was in diese Richtung gehen konnte, fand all das verwerflich, schlecht und für die Zukunft überhaupt kein Konzept. Und so stoßen da weltanschaulich einfach die beiden Protagonisten aufeinander. Das muss auch mit persönlichen Dingen zu tun gehabt haben. Adenauer als der Kölner eher Großbürger. Arnold, der gelernte Schuster, meine ich, war er, der aus der christlichen Gewerkschaftsbewegung, aus der Arbeiterschaft kommt. Also ganz andere Welten, die da zusammenkommen.
Und Adenauer hat sich dann durchgesetzt.
Adenauer hat sich durchgesetzt. Der Konflikt geht ja schon los im Parlamentarischen Rat und davor, also schon im berufenen Nordrhein-Westfälischen Landtag und im ersten gewählten Landtag, wo Adenauer, der Fraktionsvorsitzende der CDU, des CDU-Ministerpräsidenten Karl Arnold war. Und schon da hat man sich offenbar auseinandergelebt. Im Parlamentarischen Rat geht das weiter. Karl Arnold sorgt dafür, dass er nach Gründung der Bundesrepublik erster Vorsitzender des Bundesrates wird. Das wollte Adenauer gar nicht. Es gibt Rangeleien und Personalfragen, die aber immer mit dieser weltanschaulichen Grundierung unterwegs sind.
Was das Land, was besonders auch Nordrhein-Westfalen geprägt hat, sind die Hunderttausenden, Millionen Flüchtlinge und Aussiedler, die unterwegs waren, die auch nach Nordrhein-Westfalen kamen. Die mussten ja irgendwie integriert werden. Wie ist das denn gelungen?
Das ist eine sehr interessante Geschichte, weil Nordrhein-Westfalen hatte kurz nach dem Krieg sehr wenig Flüchtlinge, verglichen mit Norddeutschland, mit Niedersachsen, Schleswig-Holstein, aber auch mit Bayern. Dort waren diese großen Millionen von Menschen angekommen und erstmal untergebracht worden. Nordrhein-Westfalen hatte dann relativ rasch einen sehr stark steigenden Bedarf an Arbeitskräften und hat diesen Menschen im Grunde das gemachte Bett geliefert, hat Wohnungen gebaut, hat Schulen gebaut, hat Kindergärten gebaut, hat Umsiedlungsprogramme vorbereitet für diese Menschen. Wenn in Norddeutschland heute ein Klassentreffen von älteren Menschen ist, dann kommt die Hälfte dieser Menschen häufig aus Nordrhein-Westfalen, weil sie eben hierher umgesiedelt worden sind, die Schulzeit aber noch im Norden verbracht haben. Und daran kann man sehen, wie gut das hier funktioniert hat, wie professionell das eben auch umgesetzt worden ist. Hier geht es um die Menschen, die aus Pommern, aus Ostpreußen, aus Schlesien vertrieben worden waren oder vor der Roten Armee geflüchtet waren. Eine sehr große Rolle spielen die Übersiedler, die aus der DDR kamen, die also flohen vor der aufziehenden Diktatur der SED.
Die konnten natürlich alle Deutsch sprechen. Das ist der Unterschied zu den Bewegungen heute, zu den Flüchtlingen, die wir heute in Nordrhein-Westfalen beherbergen. Können wir trotzdem etwas daraus lernen, aus dieser Integration von damals?
Ja, ich glaube, man kann daraus etwas lernen. Es reicht vermutlich nicht nur zu sagen, kommt einfach her, sondern es ist richtig, eben dafür zu sorgen, dass diese Menschen auch gleich ankommen können, dass sie eine Wohnung haben, dass sie Arbeit haben, dass der Ansatzpunkt für Integration im Grunde von vornherein vorhanden ist. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung auch für diesen Erfolg, den Nordrhein-Westfalen hatte und auch für die Akzeptanz, die dieses Land gefunden hatte, die am Anfang gar nicht da war. Das Land ist vollkommen neu. Die Wirtschaft, das Thema Arbeit, alles, was die Menschen hier an Möglichkeiten bekamen, integriert sie so rasch, dass sie sagen, ja, wir fühlen uns hier wohl.
Das war dann nachher, als die Gastarbeiter kamen, anders. Da gibt es ja den berühmten Heinrich Böll-Spruch, wir haben Arbeiter gerufen und Menschen sind gekommen.
Man hat versucht, das eine von dem anderen zu trennen. Im Grunde hat man, glaube ich, ganz am Anfang schon nicht die richtige Konsequenz gezogen aus dieser Erfahrung der unmittelbareren Nachkriegszeit oder der Integration der deutschen vertriebenen Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten, sondern man hat gesagt, wir wollen diese Menschen nur als Arbeitskräfte hier haben. Hätte man von Anfang an sich besser auch um die kulturelle, die ideelle Integration gekümmert, hätte man sich, glaube ich, eine Menge Probleme ersparen können.
Welche Rolle spielten die Kirchen denn damals? Also bei uns ist ja der Kardinal Frings, ist ja der große Held, das Fringsen, das ist ein historisches Ereignis inzwischen. Also die hatten schon eine enorme Funktion da.
Die Konfessionen spielen eine große Rolle. Man muss sich vorstellen, dass nach dem Krieg eine große Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft herrscht. Und da spielen die beiden großen Kirchen, also die evangelische Kirche hier im Rheinland weniger, aber mindestens auch sehr wichtig und die katholische Kirche eine ganz gewaltige Rolle. Dabei eben Dinge zu stabilisieren, den Menschen auch eine Heimat zu geben. Es werden in dieser Zeit enorm viele Kirchen gebaut, also für beide Konfessionen überall. Man muss sich nur umschauen und sich die Kirchtürme anschauen, dann sieht man, wann diese Kirchen gebaut sind. Und da geht es auch um Integration.
Also in Köln hatten wir immer schon viele Kirchen, aber wenn man zum Beispiel ins Ruhrgebiet schaut, da wurden in den 50er, 60er Jahren enorm viele Kirchen gebaut. Deutschland im Wirtschaftswunder, sehr schön kann man dieses Wunder auf den wunderbar inszenierten Fotos bestaunen. Wovon träumten die Menschen damals denn?
Das waren ja sehr einfache Dinge. Viele Menschen hatten wirklich alles verloren. Ihre Wohnung, ihren Beruf, ihr normales Umfeld, ihre Heimat, wenn man so will. Und es ging am Anfang ganz einfach darum, sich eine kleine materielle Grundlage wieder zu erarbeiten. Also genau diese Dinge, Wohnung, Kleidung, Essen, all das, damit fing es an. Die Menschen haben am Anfang nicht sehr viel verdient. Also es war hart erarbeitet, was dann eben möglich wurde. Aber damit geht es los und daraus wächst dann eben diese Konsumgesellschaft. Aber es sind ganz bodenständige, ganz einfache Wünsche. Wünsche vom Sattwerden, Wünsche vom sich gut kleiden, Wünsche von mal wieder einen schönen Tag haben, Wünsche von Ausgehen, von Feiern, von sich wohlfühlen, nach Krieg, nach Barackenlagern. Man muss sich das sehr konkret vorstellen, ist das auch sehr verständlich.
Also der Wunsch zu leben, ganz einfach. Es gibt wunderbare Fotos auch, was die Freizeit betrifft. Ein wunderbares Foto aus einem Freibad, von einem Sprungturm, wo die Leute mit ihren bunten Badekappen stehen. Auch inszeniert wahrscheinlich wieder.
Das ist ein reales Bild, aber es ist natürlich nicht gesagt, dass jederzeit so viele Menschen auf diesem Sprungturm waren. Aber das haben die schon sehr geschickt gemacht und es ist ein sehr, sehr schönes Bild geworden.
Also die beiden Fotografen, die haben ja eine riesengroße Zahl an Bildern hinterlassen. Wie haben sie das gemacht? 50.000 oder wie viele Bilder waren es? Da muss man ja eine Auswahl treffen, da wird man ja erst erschlagen, oder?
Das ist so. Man tastet sich so langsam vor. Ich bin durch meinen Verleger Damian van Melis auf diese Bilder aufmerksam geworden, denn die liegen eben im Grevenarchiv digital. Mit Unterstützung der NRW-Stiftung sind diese Bilder besorgt und digitalisiert worden. Und er hat gesagt, guck dir das mal an. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und hatte eine Idee, was man daraus vielleicht machen könnte. Aber es ist schon so ein bisschen erschlagend und es sind natürlich ungeheuer viele tolle Bilder, auf die man dann verzichten muss, was sehr schmerzlich ist. Aber ich freue mich, dass eben so viele gute Bilder dann doch in dieses Buch gekommen sind.
Sagten Sie, hatten eine Idee, war das eine Art roter Faden oder wie haben Sie da überhaupt ein Ordnungssystem hineinbekommen?
Man kann ja sehr gut an den Bildern sehen, was das Land bewegt hat. Sie haben gesagt, die Bilder sind inszeniert, das ist zutreffend, aber sie zeigen eine bestimmte Realität und sie zeigen auch ein bestimmtes Bild dieser Jahre. Also all die Produkte, die da fotografiert wurden, sind heute Produkte, die heute aus China kommen oder aus Fernost. Damals war das alles hier und man sieht, wie engagiert und wie stark die Menschen bei der Arbeit waren und wie wichtig das war. Und man sieht eben auch diese ganzen Themen von Konsum, der wichtig war, von Autofahren, dieser Aufbruch auch in das Automobilzeitalter, der sich in den Bildern spiegelt. Und das ist eine Geschichte, die man mit diesen Bildern erzählen kann. Und ich erzähle gerne Geschichten. Ich bin Journalist und ich habe gedacht, das passt auch mit der Politik, weil man natürlich auch die Rahmenbedingungen sehen muss. Und so ist dann diese Idee entstanden.
Was nehmen wir aus diesen Geschichten mit für unsere heutige Zeit? Denn wenn wir Vergangenheit anschauen, lernen wir auch immer selbst etwas über unsere Gegenwart.
Es ist, glaube ich, der Mut, auch nach Krisen, nach schlechten Zeiten neu anzufangen. Auch Dinge vielleicht nicht gut zu regeln. Wir haben gesprochen über das Thema Verdrängung auch der NS-Vergangenheit, die natürlich auf diesen Bildern massiv zu sehen ist. Die Leute gehen ins Café und wollen Kaffee trinken. Sie wollen sich nicht an Krieg und Holocaust und ähnliche Dinge erinnern. Aber dass man eben neu anfangen kann und dass es eben Ziele gibt, die man sich stecken kann und dass ein Pragmatismus auch in Krisenzeiten hilft, um eben wieder auf die Füße zu kommen, um dann zu sehen, wie sich Dinge gut weiterentwickeln können.
Vielen Dank, Helge Mathiesen. Der Historiker und Journalist hat die Texte zu einem opulenten Bildband über den Aufbruch ins Wirtschaftswunder in Nordrhein-Westfalen geschrieben. Ein aufschlussreicher, ein erhellender Text, der viel über unsere Herkunft und Geschichte erzählt, illustriert durch bisher unveröffentlichte großformatige Fotos von Paul Wolf und Alfred Tritschler. Ein bildreicher, durchaus romantischer Ausflug in die Vergangenheit. Der Bildband mit 177 Abbildungen auf über 170 Seiten ist im Greven Verlag Köln erschienen und kostet 40 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.